Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. So, willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es um eine, ich nenne es mal eine Nachbetrachtung der Bundestagswahl gehen. Und ich bin dazu mit Raphael Brinkert von Brinkert Lück verabredet. Hallo, Raphael.
Hallo, grüß dich, Heiko.
Raphael, es kommt ja nicht so oft vor, dass man für einen Menschen, für eine Person, für ein Produkt wirbt und dann tatsächlich sieht, wenn man gewonnen hat, was denn daraus geworden ist. Aber wie schätzt du denn im Moment so das, was Olaf Scholz tut, gerade so ein? Wie bist du denn mit dem, den du da an die Spitze getrieben hast, mit einem guten Wahlkampf, wie bist du denn damit zufrieden?
Ja, ich würde sagen, wahrscheinlich als Zeugnisnote gerade ein bisschen befriedigend, weil es natürlich viele offene Positionen gibt, wo ich auch als Bürger, als vielleicht Unternehmer oder so doch auch Fragestellungen habe. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass genau dieses Thema Kompetenz und Vertrauen auch in ihn als Person in einer multiplen Krisenherausforderungen, glaube ich, uns zuversichtlich darstellt im Sinne von, dass wir doch froh sind, dass er da gerade ist und dass er jetzt Bundeskanzler ist und dass wir möglicherweise nicht jemanden in der Position haben, der sich nicht jederzeit der Lage und der Herausforderung bewusst ist, die dieses Amt mit sich trägt. Und das sehen wir, glaube ich, tagtäglich. Und dafür habe ich höchsten Respekt an der Stelle.
Mit was bist du denn sozusagen als Bürger selber nicht ganz zufrieden? Dann kann ich dir sagen, mit was ich nicht ganz zufrieden bin.
Ja, ich glaube, wir merken doch schon, dass es brutale Herausforderungen gibt, dass es auch ein Reformstau sicherlich der letzten Jahre ergänzt mit dem Krieg in der Ukraine, ergänzt mit den daraus folgenden Konsequenzen, dass es uns tagtäglich beschäftigt, dass Politik uns rund um die Uhr beschäftigt, mit all seinen praktisch Auswirkungen auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf die Berichterstattung, auf die Medienlage, auf die Kommunikation. Und sicherlich bin ich dann an einigen Stellen nicht glücklich darüber, wie man Dinge kommuniziert, wie man versucht, über Medien und Multiplikatoren zu gehen, um die Menschen zu erreichen. Ich glaube, dass Herr Habeck dann ein paar Stellen das gerade etwas leichter machen kann, weil auch eine andere Situation ist, dass das vielleicht ein Stück weit auch moderner macht. Und ich glaube, dass man aus vielen Dingen dann auch lernen kann. Und manchmal geht es ja nur darum, den Menschen das Gefühl zu geben, dass man alles im Griff hat, dass die Situation, wie sie gerade ist, dass sie herausfordernd ist, aber dass wir das schaffen. Ja, dieses Vertrauen muss man, glaube ich, dann auch wieder spiegeln. Und das nicht nur, indem man in jede TV-Show rennt und ein Interview macht, sondern indem man einfach mit wenigen Worten das auch überzeugend transportiert. Und da ist sicherlich das gesprochene Wort eins, da sind Interviews etwas Zweites. Aber da kann man dann auch zum Teil von der Regierung erwarten, dass sie dann auch aktiver auch in Paid Media geht, dass sie aktiver in Kampagnen geht, um die Mitbürger mit und Bürgerinnen mitzunehmen.
Ich sage dir mal zwei Dinge, die ich schwierig finde. Einmal, das ist ja schon so ein paar Wochen her, aber das macht Olaf Scholz ab und zu mal, hat er auf eine Interviewfrage, ich glaube, das war in den Öffentlich-Rechtlichen, schlicht und ergreifend mit dem Nein geantwortet und hat sozusagen die Journalistin einfach bös abtropfen lassen. Ja? Das fand ich fairerweise eine ziemlich arrogante Haltung. Ich finde, sowas kann man sich als Politiker in einer gehobenen Stellung und schon gar nicht als Bundeskanzler überhaupt nicht leisten. Und das passiert ja nicht nur einmal, sondern es ist ja irgendwie auch mehrfach passiert. Wie empfindest du denn solche Sachen?
Ja, das sind eigentlich Ausreißer. Und da ist niemand zu 1000% perfekt. Gleichwohl antwortet er an, ich glaube, in 99,9% der Fälle dann tatsächlich sehr ehrlich, auch sehr erklärend an der einen oder anderen Stelle. Aber ich nehme es überhaupt kein Übel, wenn er nach 12, 18 Monaten Dauermarathon, nach einer Corona-Pandemie, nach einem Wahlkampf, dann Pandemie Teil 2, dann Krieg oder so, dass man möglicherweise dann auch bei der 17., 15., 20. Nachfrage vielleicht mal auch sagt, dass man das Thema eigentlich beenden möchte und dann vielleicht auch, dass er dann abkanzelt, so wie du es gerade geschildert hast. Aber dass, wenn man 24/7 in der Berichterstattung ist, dann kann sowas sicherlich passieren. Dann kann man das auch zu Recht kritisieren. Für mich ist eher die Frage, wie sind die anderen 99,9%?
Reden wir darüber. Da habe ich ja ganz oft das Gefühl, dass der gute alte Scholzomat noch längst nicht ausgedient hat, dass er Antworten gibt auf Fragen, die überhaupt nicht gestellt wurden, beziehungsweise dass da eine solche Inhaltsleere herrscht, die ich wirklich erstaunlich finde. Zugegebenermaßen gibt es das bei ganz vielen Politikern, aber ich finde es bei Olaf Scholz schon nochmal sozusagen herausragend, was er da, zu welcher Perfektion er das getrieben hat mittlerweile.
Ja, also das ist dann sicherlich auch geschuldet der Biografie und dem jahrelangen tatsächlich Auseinandersetzen mit genau auch diesen Fragen und Interviewsituationen. Und ja, an einigen Stellen hat das sicherlich perfektioniert, ja.
Wie ist denn dein Rat an dieser Stelle? Weil das war ja auch so eine Geschichte im Wahlkampf, wo man gesagt hat, naja, er hat den Wahlkampf gewonnen mit einer guten Kampagne, ohne Zweifel, da habt ihr echt einen guten Job gemacht. Aber auch, weil der Gegner, gerade die CDU, CSU, aber auch die Grünen, weil die viele Fehler gemacht haben und weil Olaf Scholz sich ja auch relativ häufig in das Nirgendwo sozusagen gerettet hat und sehr inhaltsleer war in seinen Aussagen.
Die Inhaltslehre habe ich ehrlicherweise überhaupt nicht wahrgenommen im Wahlkampf. Im Gegenteil, ich habe ihn sehr klar argumentieren hören gegenüber Menschen bei Wahlkampfveranstaltungen, sehr kämpferisch, sehr emotional auch, was wirklich richtig toll war anzusehen. Das hat er auch an ein, zwei Stellen jetzt zugelassen, als er über die Zeitenwende gesprochen hat im Bundestag oder aber wo er eine Auseinandersetzung mit Friedrich Merz hatte. Also da war immer dann, wenn er eigentlich emotional wird, wird er am stärksten aus meiner Sicht.
Glaube ich auch.
Auch am glaubwürdigsten im Sinne von, dass die Bürgerinnen mitbekommen, da kämpft jemand für seine Ideale und für seine Politik. Und im Wahlkampf haben wir tatsächlich ja versucht, dieses gesamte Programm der SPD unter dem Titel Soziale Politik für dich auf wenige Wordings zu reduzieren, auf wenige Botschaften zu reduzieren, auf eine Person zu reduzieren. Egal ob, also 12 Euro Mindestlohn ist ein Fakt, 400.000 neue Wohnungen ist ein Fakt. Also wir waren auch sehr faktisch und das waren 1:1 die Wordings, die Olaf auch immer wiederholt hat in diesen Wahlkampfveranstaltungen. Von daher war es oftmals sehr konkret auch.
Wie hast du ihn dann sozusagen im Wahlkampf selber erlebt, auch von deiner persönlichen Perspektive und Sicht, weil wenn sich jemand auf sowas einlässt, und da ist es ja egal, von welcher Partei er ist, dann macht er das ja 24 Stunden am Tag, ne?
Ja, aber
da gibt's ja nichts mehr anderes.
Ja, bei uns ging schon noch was anderes. Also wir haben ja parallel die Agentur auch in Zürich aufgebaut und Co. und andere Kunden in Hamburg gewonnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Zusammenarbeit mit der SPD ein Traum war. Die war ein Traum, weil sie mutig war, weil sie uns Freiheit gegeben hat, weil sie uns vertraut hat. Und diese Freiheit und da wurde jetzt nichts weich gespürt. Wir hatten keine großen Marktforschungen. Das sieht man in der gesamten Kampagne an. Und das war dieses Vertrauen und diese Transparenz in der Zusammenarbeit mit Olaf, mit dem wir jede Woche irgendwie einen Joe Fix hatten, mit Lars Klingbeil, mit dem ich fast täglich gesprochen habe. Das beeindruckt mich nachhaltig. Ist auch tatsächlich, was ich so in 20 Jahren im klassischen Agenturkundengeschäft nicht so oft erlebt habe wie in der Zusammenarbeit mit der SPD. Und auch diese Top-Down-Entscheidungen, die es Woche für Woche gab, haben diesen Prozess nicht nur effizient, sondern auch effektiv gestaltet, auch für uns.
Welchen Einfluss hatte denn die, ich glaube, da sind wir uns einig, die Tatsache, dass, ich hatte es eben schon mal angedeutet, gerade die CDU, CSU, aber auch die Grünen ja nun relativ viele Fehler in ihrem Wahlkampf gemacht haben. Welchen Einfluss hat das auf den Erfolg eurer Kampagne gehabt?
Na, ich glaube, das ist wie so ein Puzzle. Wenn ein Teil fehlt, dann ist es nicht vollständig. Wir waren final dann 1,6% vor der CDU. Wir sind von 13% gestartet, sind dann bei knapp 26% eingeschlagen. Das heißt, die Geschlossenheit der Partei, die Klarheit im Programm, die Person Olaf Scholz, die mangelhafte Kommunikation oder Gradlinigkeit des Wettbewerbs, die Kampagne von uns, die immer wieder kreativ überrascht hat, Ich glaube, wenn man ein Puzzlestück rausnimmt, dann hätten wir die Wahl vielleicht nicht gewonnen. Es waren nur 1,6%. Und natürlich hat uns der Gegner ein Stück weit in die Hände gespielt, weil er auf unser Narrativ eingezahlt hat. Ein Narrativ, was wir aber auch sehr, sehr spät erst entwickelt hatten. Nämlich wir haben immer gewartet, tritt Markus Söder an oder Armin Laschet? Tritt Habeck an oder Annalena Baerbock? Und als wir dann wussten, es geht gegen Baerbock und gegen Laschet, haben wir das Narrativ überarbeitet und haben ganz klar gesagt, dass Olaf Scholz der Staatsmann ist unter diesen dreien. Und das haben wir in aller Deutlichkeit vom Plakat über TV-Spots und Co., wo wir Harald Schmidt zitiert haben. Wir haben eigentlich allen das Gefühl gegeben, wenn Angela Merkel weggeht, dann ist es logisch, dass er den Platz einnimmt. Das mündete bis zum Schluss darin, dass wir nachher ein Vitra Duell irgendwie thematisiert haben in einem TV-Spot, wo wir gar nicht mehr den Kandidaten gezeigt haben, aber wo wir gesagt haben, dass auf diesem Stuhl jemand doch sitzen möge, der sich jederzeit der Größe und Aufgabe des Amtes diesem gerecht werden kann. Und
aber wäre denn das bei Laschet, wo sicherlich viele Fehler passiert sind und wo es sicherlich auch diesen Kampf mit Söder gab, aber ist denn Laschet jemand gewesen oder ist denn Laschet jemand, dem man erstmal grundsätzlich dieses Amt nicht zugetraut hätte, der weniger staatsmännisch dahergekommen wäre?
Also ich bin also ganz ehrlich.
Den Eindruck habe ich jetzt erstmal nicht.
Nee, aber ich bin ganz ehrlich, hätte Laschet den Scholz-Wahlkampf gehabt, wäre er heute Bundeskanzler. Also man kann durch eine Kampagne das verstärken, man kann dieses Vertrauen erzählen. Ich glaube, Armin Laschet an ein paar Stellen war schlecht beraten oder hat eigene Fehler gemacht. Für mich sinnbildlich steht dafür der Film von Herrn Lambi. Drei wollen ins Amt, hieß der, glaube ich. Der war 4 Wochen vor der Wahl, wurde er ausgestrahlt. Und die ersten 90 Sekunden eigentlich von allen drei Kandidierenden waren prägend für mich, was diesen Wahlkampf betraf. Olaf Scholz saß im Willy Brandt-Haus, hat sehr staatsmännisch über die Themen gesprochen, hat nicht abgelenkt. Armin Laschet wollte wahrscheinlich sehr bürgerlich nah sein und ist zu seinem Griechen gegangen, hat die Maske ein Jahr nach der Pandemie erst im Geschäft aufgezogen, hat sich dann am helllichten Tag ein Uso bestellt, ist dann zum Kiosk nebenan gegangen, hat eine Sportwette ausgefüllt und hat gesagt, er tippt immer unentschieden. Mhm. Annalena Baerbock war in Hannover in ihrem, wo sie groß geworden ist, hat sehr basisch, sehr bürgerlich, sehr bodenständig erzählt in der Konditorei, ach, hier war doch damals noch eine Wand und hier haben wir doch bedient und das. Es hatte das Gefühl, da möchte jemand Landrätin werden. Mhm. Man hatte das Gefühl, da ist jemand der Aufgabe nicht gewachsen und da gibt es jemanden, der macht seinen Job und den will er einfach konsequent auf einem.
Aber kann ich denn dann nicht genauso argumentieren, dass ich sage, Olaf Scholz will eigentlich nur die männliche Angela Merkel sein, der das genau weitermacht, was Angela Merkel gemacht hat?
Wir haben ausgemacht, sehr früh im Wahlkampf, es gibt ungefähr 13% sogenannte Merkel-Wähler. Und wer den Großteil davon gewinnt, gewinnt die Wahl. Das heißt, wir wollten genau Olaf Scholz als logische Nachfolge von Angela Merkel präsentieren. Deswegen auch in der SZ gab es dann die Raute, die er auch dann gemacht hat. Es gab andere, er kann Kanzlerin in der Emma, ein Sondermotiv zum Beispiel. Oder aber auch, dass wir ihn immer wieder als Staatsmann präsentiert haben. Also man hatte das Gefühl, es ist die logische Beförderung, ist der logische nächste Schritt. So, und das kann man dann, glaube ich, keinem verübeln, sondern das ist die Klarheit, die diese Kampagne hatte. Wir brauchten nur vier Buchstaben mit dem Radierer ausradieren, um aus Vizekanzler Kanzler zu machen. Das war der Job.
Wie beratungsgeneigt hat sich denn Olaf Scholz, ohne dass du jetzt über Internas ausplauderst, im Wahlkampf gezeigt? Weil er macht es ja auch nicht seit gestern, er weiß ja auch, wie Kommunikation geht. Also ich meine, das ist ja, muss man ja auch sagen.
Definitiv, aber wenn ich bei 13% bin, wenn ich sehe, dass ich Persönlichkeitswert habe, die ich mit der Partei in Einklang bringen brauche, wo ich alle brauche, wo ich diese Geschlossenheit brauche, also dieses Puzzle nochmal zu zitieren, wenn nur ein Teil fehlt, dann wird es nicht vollständig. Das war ihm bewusst, also seinem Team bewusst, um Wolfgang Schmidt, also als Kanzleramtsminister jetzt heute, der Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Lars Klingbeil, Saskia Esken, Jessica Wischmeier, Norbert Walter-Borjans, damals noch. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht und Olaf war sich bewusst, dass er ein bisschen aus seiner Komfortzone raus musste, um ganz Deutschland zu gewinnen. Und das haben wir dann versucht, im Team zu leisten. Und bei den Shootings und Drehs oder so, das hat bei uns im Team die Theresa Gramko gemacht. Da war ich meist gar nicht zugegen, weil es dafür einfach besser Qualifizierte gibt, die ein besseres Auge haben. Ich mache dann eher Text oder Strategie.
Ich traue mir es ja gar nicht zu fragen, aber ich mache es jetzt trotzdem. Was wünschst du dir für die Zukunft, was die Kommunikation der SPD angeht? Mir ist schon bewusst, dass die Frage zu stellen ist nicht ganz so toll, weil man weiß ja nicht, welche Krise morgen einschlägt, ne?
Ich wünsche mir, dass wir eine Kommunikation schaffen. Also es sind drei Ebenen ja eigentlich. Du hast die Regierung mit dem Kanzleramt, du hast die Fraktion und du hast die Partei. Wir arbeiten bislang ausschließlich für die Partei, jetzt aktuell eher auf langfristige, nachhaltige Projekte, die dann in einer möglichen Wiederwahl oder in einem Wahlkampf dazu münden. Das dürfte jetzt vielleicht nochmal sich auch ein bisschen verändern, dass wir nochmal aktiver ins Business rein müssen. Aber mein Wunsch wäre, dass wir Zuversicht ausstrahlen, dass wir Orientierung geben, dass wir den Menschen Vertrauen geben, dass wir ihnen helfen mit sozialer Politik für dich.
Das ist ja mit dem Vertrauen irgendwie im Moment schwierig, weil man weiß ja im Moment gerade gar nicht, wie wird denn, also das frage ich mich so, wie wird denn jetzt der Winter? Also müssen wir jetzt wirklich alle oder müssen jetzt wirklich einige Leute in aufgeheizte Räume gehen, um sich aufwärmen zu können? Oder ist es doch nicht so schlimm und wir müssen unsere Räume einfach nur 1 Grad weniger heizen? Das ist ja gerade im Moment das, also es gibt ja so ein paar Bausteine, Inflation ist das nächste. Es gibt ja so ein paar Bausteine, die jetzt nicht so ganz einen ganz kurzfristigen Charakter haben.
Ja, ist ja dann auch teilweise, wo es dann das Mandat auch des Wirtschaftsministers ist, also verschiedene Ministerien, die ja dann auch dann eine höhere Relevanz haben. Und ich glaube, es wird keiner frieren müssen oder nicht mehr als sonst, möglicherweise leider. Es geht ja dann auch um eine Priorisierung. Also wenn es wirklich in Notsituationen gibt, gibt es ja auch klare Priorisierung, wo Privathaushalte sicherlich bis zuletzt dann auch versorgt werden. Wir können aber alle helfen, dass die Gasspeicher bestmöglich gefüllt bleiben, glaube ich. Oder das habe ich jetzt auch nur gelernt. Also ich bin ja, man wird ja dann innerhalb irgendwie kürzester Zeit eigentlich, ich war ja gewohnt, dass ich immer nur Bundestrainer bin, ne? So wie einer von 83 Millionen. Dann wurde ich auf einmal Virologe. Mhm. Jetzt muss ich auf einmal Waffenexperte werden. Jetzt muss ich Energieexperte werden. Also das überfordert mich dann schon.
Ich vergesse die Inflation, ne?
Genau, Finanzminister soll ich dann oder auch noch sein. Also ich maß mir das an ein paar Stellen tatsächlich bewusst nicht an, sondern ich vertraue da Experten, die das beruflich machen. Das sind die Energiekonzerne, das sind dann auch Ministerien, die da Tag und Nacht tatsächlich, glaube ich, oder ich weiß es, dass Leute dafür Tag und Nacht gerade arbeiten, um genau das rauszufinden, um genau Szenarien auch zu bilden. Und da habe ich hohes Vertrauen in die Politik. Das sind unsere gewählten Volksvertreter. Und wenn die gemeinsam mit der Wirtschaft und Co., dass sie versuchen einfach im Deutschlands Wohlstand und Sicherheit zu erhalten, nämlich durch eine Grundversorgung, aber durch dann auch eine Beschleunigung der Transformation in erneuerbaren Energien und in die Energiewende. Aber dass ein grüner Wirtschaftsminister vor 8 Wochen, also wir reden im Bereich Fußball über, wie gehen wir mit Katar um, und der grüne Außenminister verbeugt sich auf einmal von dem Emir von Katar, weil wir auf einmal deren Gas brauchen. Also das zeigt, glaube ich, auch sinnbildlich, wie verrückt diese Welt gerade ist.
Das war ja sicherlich kein Job, den er irgendwie gern gemacht hat. Das muss man ja auch sehen.
Ja, absolut.
Raphael, ich bedanke mich und schauen wir mal, ob die Zuversicht kommt oder ob sie nicht kommt.
Wir arbeiten dran.
Genau.
Danke dir, Heiko.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.